Okay, dann bleiben wir bei Hochdeutsch. Ihr habt schon gehört, der Prediger der FEG Ilanz hat Ferien, aber er ist trotzdem bei uns in der FEG Scham. Das ist meine Heimatgemeinde, da komme ich her. FEG Scham, der Hans-Jörg Sprenger ist heute bei uns. Er macht einen Kanzeltausch heute als Ferienabschluss, das krönende Abschluss vielleicht oder so etwas. Also wir freuen uns sehr, dass er da ist und ich möchte mich zuerst auch ganz herzlich bei euch bedanken für das Adonia-Konzert in Ilanz. Ich habe es immer noch sehr gut in Erinnerung. Zwei von unseren Töchtern waren da, waren ganz begeistert, dass sie in Ilanz auftreten durften. Also ganz herzlichen Dank für alles Organisieren. Das war viel Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das auf euch genommen habt, dass ihr die Teenager eingeladen habt, dass sie bei euch auftreten durften. Das war echt eine riesengroße Freude für die. Also ganz herzlichen Dank. Ja, ich bin unterwegs mit dem Philipperbrief. Wir haben so eine Predigserie über den Philipperbrief und da bin ich über einen Vers gestolpert und passend dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht vom Fegefeuer. Alle hatten im Mittelalter Angst vor dem Fegefeuer. Alle fragen sich, wie schaffe ich es eigentlich, dass Gott mir gnädig ist? Wie schaffe ich es, wie kann ich mir den Himmel irgendwie verdienen, dass ich nicht ins Fegefeuer gehen muss? Und aus der Kirchengeschichte wissen wir, Martin Luther kam, der deutsche Reformator, und er sagte übrigens, das Fegefeuer, das ist eine teuflische Idee. Das gibt es gar nicht. Das steht gar nicht in der Bibel. Das gibt es gar nicht. Ja, es gibt eine Hölle, aber die ist eigentlich nicht für die Menschen bestimmt. Wer an Jesus glaubt, der muss keine Angst haben vor der Zukunft. Martin Luther sagte, Gott ist ein gnädiger Gott. Er will uns allen das ewige Leben schenken. Wir müssen es uns nicht verdienen. Ignatius hat es schon gesagt, Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Man muss nichts mehr tun, es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz die Strafe schon auf sich genommen. Aber ich habe gemerkt, bis heute hält sich diese teuflische Idee von dem Fegefeuer irgendwie immer noch, es geistert immer noch in unseren Köpfen rum. Wir hatten einen Trauerfall bei uns in der Gemeinde und die Trauerfamilie ging dann zum Priester, zum katholischen Priester, weil der Vater war immer noch katholisch und der Priester hat gesagt, ja, bei der Besprechung von dem Trauerfall, wie wollen wir es handhaben und so, hat auch noch gefragt, wollen wir dann noch Messen lesen für den Verstorbenen? Und die Trauerfamilie hat gedacht, ja, Messen lesen, ja, wir verstehen nicht ganz, was ist eigentlich gemeint damit und nützt denn das überhaupt etwas? Also, ich denke, eine berechtigte Frage, gell? Weil die Messen kosten etwas und man hat gefragt, ja, bevor ich Geld ausgebe, will ich ja wissen, ja, hilft das überhaupt oder nützt das etwas? Was bringt das? Und der Priester war fast ein bisschen beleidigt und hat gesagt, ja, also mindestens 500 Franken müsst ihr schon investieren, weil so schnell kommt der Vater nicht aus dem Fegefeuer raus. Also mindestens 500 Franken muss man schon zahlen, weil sonst, ihr merkt, gell, in Liechtenstein, wir sind noch ein bisschen im Mittelalter stecken geblieben, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist irgendwie traurig zu merken, bis heute ist es einfach in den Köpfen drin oder geistert noch irgendwo rum. Ja, da gibt es ein Fegefeuer und wenn wir Geld spenden, dann können wir vielleicht die Zeit abkürzen. Und traurig ist es im Zusammenhang mit dem Fegefeuer immer wieder so ein Vers aus dem Philipperbrief, ich würde mal sagen, misshandelt wird. Weil eigentlich ausgerechnet aus dem Philipperbrief, wir haben gemerkt, der Philipperbrief ist ein Brief der Freude, immer wieder merkt man, der Herr Paulus freut sich und er hat Freude und ruft der Freude auf. Und das ist eigentlich das große Schlüsselwort im Philipperbrief und irgendwie kommt da mittendrin ein Vers, der völlig quer steht. Vielleicht hat euch der Vers auch schon ein bisschen verwirrt oder seid auch über den Vers gestolpert und deshalb ist es gut, den Vers einfach ein bisschen genauer anzuschauen. Und Martin Luther hat diesen Vers folgendermaßen übersetzt. In Philipper 2, 12 heißt es da, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und wenn man den Vers so ohne Zusammenhang liest, hat man den Eindruck, ja, ich muss etwas tun. Ich muss etwas schaffen, ich muss etwas tun, damit ich gerettet werde. Ich muss mir den Himmel irgendwie verdienen. Ich muss mir nicht nur Sorgen machen, nein, ich sollte sogar zittern vor Angst. Und die Frage ist natürlich, ja, wollte uns das der Paulus sagen? Ist das seine Botschaft für uns? Wenn wir dann einen Vers weiterlesen, ein Vers später sind wir noch mehr verwirrt, da heißt es dann nämlich, denn Gott ist, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Und wir denken so, ja, Paulus, ist ein bisschen komisch, gell? Und zuerst sagst du uns, wir sollen unsere Rettung selber schaffen, mit Furcht und Zittern. Und dann im nächsten Vers sagt uns Paulus, ja, aber eigentlich ist Gott. Gott schenkt sogar das Wollen und das Vollbringen. Und wir fragen uns ja, was gilt jetzt eigentlich? Was gilt jetzt? Ist das ein Widerspruch? Müssen wir uns jetzt anstrengen? Oder ist es schlussendlich doch Gott, der alles erledigt? Und am besten schauen wir uns den Zusammenhang mal im Größeren an. Ich lese euch gerne aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Da heißt es im ganzen Abschnitt: Jesus Christus, unser Vorbild. Ich lese aus Philipper Kapitel 2, ab dem Vers 1, da heißt es: Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war, Entschuldigung, ich beginne schon mit Vers 6, da heißt es: Jesus Christus, unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also in diesen Versen, vor unserem Vers mit Furcht und Zittern, präsentiert uns Paulus Jesus als Vorbild. Er sagt: Schaut euch mal Jesus an. Er beschreibt, wie Jesus seinem Vater im Himmel gehorsam war und sich selber erniedrigt hat. Er sagt, Jesus wurde nicht nur Mensch, er hat nicht nur den Himmel verlassen, er wurde nicht nur Mensch, sondern er wurde ein Mensch, der anderen gedient hat. Er kam als Diener. Und schlussendlich wurde er wie ein verachteter Schwerverbrecher brutal umgebracht. Das war der absolute Tiefpunkt. Ich glaube, tiefer kann man als Mensch nicht mehr absteigen. Aber Gott selber hat Jesus nach seinem Tod wieder erhöht. Und Paulus sagt, hey, einmal werden alle Menschen sich vor diesem Jesus verbeugen. Alle werden anerkennen müssen, Jesus ist der Herr. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle ihn sehen und dann werden sich alle vor ihm auf die Knie werfen. Und Paulus leitet dann den nächsten neuen Abschnitt mit einer Frage ein und er macht deutlich, hey, die beiden Abschnitte, die gehören zusammen. Ich stelle euch jetzt eine Frage, das soll euch ins Nachdenken bringen. Ich will, dass ihr etwas lernt von diesem Vorbild von Jesus. Und er fragt dann, was folgt daraus, liebe Freunde? Also Paulus will, dass die Freunde ins Nachdenken kommen. Sie sollen sich überlegen, ja, das Beispiel von Jesus. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Was hat das für Konsequenzen? Was heißt es jetzt so konkret, dass Jesus sich so erniedrigt hat und erhöht wurde? Was heißt das, dass sich mal alle Knie vor Jesus beugen werden? Was heißt das für die Philipper? Und er gibt gleich selber die Antwort. Das heißt dann weiter, in der neuen Genfer Übersetzung: Die Gemeinde Jesu, Licht in einer dunklen Welt. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Also zusammengefasst würde Paulus wohl sagen, macht es einfach so wie Jesus. Er war seinem Vater im Himmel gehorsam und auch ihr sollt das tun, was Gott von euch möchte. Und so wie Jesus sich Gott untergeordnet hat, sollt ihr das auch tun. Und so wie Jesus ein tadelloses, ein vorbildliches Leben geführt hat, so dürft auch ihr leben. Und so wie Jesus ein Licht war für die verdorbene und heillose Welt, so sollt auch ihr ein Licht sein. Wir haben das schon gesungen, Jesus, das Licht strahlt auf und wir dürfen es widerspiegeln. Und im Gesamtzusammenhang geht es also nicht darum, sich das Heil irgendwie zu verdienen, etwas zu schaffen, sondern es geht um was anderes. Und dieser Vers, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, ist in der neuen Genfer Übersetzung etwas anders übersetzt. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Und meiner Meinung nach trifft diese Übersetzung besser den Gesamtzusammenhang und man darf es auch so übersetzen. Vom griechischen Urtext her kann man diese Wörter ganz gut auch so übersetzen. In Vers 12 heißt es, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Also Paulus sagt, Freunde, ihr seid schon gerettet, aber eure Rettung soll jetzt in eurem Leben sich ganz praktisch auswirken. Das soll nicht einfach Theorie bleiben. Es kann nicht sein, dass ihr einfach sagt, ja, Jesus, er hat mich erlöst, Halleluja, alles ist erledigt, mehr brauche ich nicht. Sondern Paulus sagt, nein, diese Rettung, diese Beziehung zu Jesus, die darf jetzt Auswirkungen haben in eurem Leben. Jetzt wird es interessant, jetzt wird es spannend, jetzt geht es in die Praxis, jetzt geht es ins Leben, es darf praktisch werden. Und er sagt zum Beispiel, euer Streit, wir lesen im Philipperbrief, wir hatten irgendwie Streit miteinander. Und er sagt zum Beispiel, euer Streit, ja das muss jetzt praktisch werden. Der Streit, der passt nicht zum Vorbild von Jesus dazu. Jesus hat sich so sehr erniedrigt. Er starb wie ein Verfluchter am Kreuz. Und ihr habt das Gefühl, euch fällt ein Zacken aus der Krone, wenn ihr euch zu eurem Nächsten hinunterbeugen müsst. Wenn ihr auf den Schritt zugehen müsst. Paulus sagt, das passt irgendwie nicht zum Vorbild von Jesus dazu. Wie wollt ihr denn ein Licht für die verdorbene und heillose Welt sein? Ja, Streit fällt da nicht auf. Streit gibt's überall. Das ist schon genug. Das ist nichts Besonderes. Und die Frage ist auch, was bedeutet denn diese Redewendung Furcht und Zittern? Ist damit gemeint, wir sollen Angst haben, dass wir es vielleicht doch nicht schaffen nach dem Tod bei Gott zu sein und dann vielleicht doch bestraft werden? Müssen wir Angst vor dem Fegefeuer haben? Und wir haben es gemerkt, im Zusammenhang wird deutlich, dass Paulus an Menschen schreibt, die haben schon eine Beziehung zu Jesus. Weil ganz am Anfang vom Philipperbrief schreibt er wie quasi die Adresse auf, an wen geht der Brief überhaupt, an wen schreibe ich hier, wer soll den Brief empfangen? Und er schreibt ganz am Anfang an die Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Und Paulus sagt schon ganz am Anfang, das ist ganz spannend zu lesen, in den ersten Zeilen von seinem Brief schreibt er da, ich bin überzeugt davon, dass Jesus, der in euch sein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Also diese Redewendung Furcht und Zittern bezog Paulus nicht darauf, dass die Philipper Angst haben sollen vor einer Strafe. Ihm ging es vielmehr darum, dass wir uns Christen vor Augen malen sollen, was Jesus getan hat. Ich glaube, wenn wir uns bewusst werden, wie tief sich Jesus zu uns hinuntergelassen hat, dann können wir nur ehrfürchtig staunen. Das führt uns in eine große Ehrfurcht, in einen großen Respekt hinein. Und Paulus malt uns dann auch vor Augen, ja, wie sieht die Zukunft aus? Und er sagt, Jesus kommt zurück und alle, wirklich alle, werden sich einmal vor Jesus verneigen. Wir müssen uns das vorstellen. Würde Jesus heute zurückkommen, würde Kim Jong-un, der nordkoreanische Diktator, er würde im Staub vor Jesus liegen. Er, der mit Atomwaffen spielt, er würde im Staub vor Jesus liegen und winseln und wie ein junges Hündchen. Und auch Donald Trump, der immer sagt, make America great again. Ich glaube, er würde im Dreck vor Jesus liegen und nur noch sagen, make Jesus great again, make Jesus great again. Wir könnten nichts mehr anderes sagen. Diese Ehrfurcht und dieser Respekt vor Jesus, sagt Paulus, soll dann ganz praktische Auswirkungen haben. Paulus nennt sie in den folgenden Versen, er sagt, was es für Auswirkungen haben darf. Er sagt, hey, da geht es um Ehrfurcht und Respekt und das soll uns wegtreiben von Unzufriedenheit und Streitsucht. Und er sagt, es soll uns bewahren, es soll uns helfen, ein tadelloses Leben zu führen, das nicht beeinflusst wird von dem Bösen. Und Unzufriedenheit erinnert uns ein bisschen an das Volk Israel. Ich glaube, das ist die Geschichte, die Paulus da im Hinterkopf hat. Er erzählt davon und ich glaube, das ist die Geschichte, die Paulus da anspricht. Wir erinnern uns daran, das Volk Israel, das war in der Wüste und es hat immer wieder gemurrt, es hat gemotzt, es war nicht zufrieden mit Gottes Plan. Anstatt Gott ehrfürchtig zu danken, zu sagen, großer Gott, du hast uns errettet aus Ägypten, aus der Sklaverei, wollten sie wieder zurückgehen. Zurück nach Ägypten. Sie waren unzufrieden mit Gott. In anderen Bibelübersetzungen steht hier das Wort murren. Und wir würden vielleicht übersetzen Neudeutsch mit motzen. Motzen hat ganz viel auch mit einer falschen Haltung zu tun. Das Volk Israel war immer wieder mal unzufrieden mit Gott und mit seinem Weg für sie. Sie behandelten ihn respektlos, hatten keine Ehrfurcht vor ihm. Es war ein ständiges Gemotze, es war ein Gemurre, ein Genörgel. Und ihre Haltung der Unzufriedenheit hatte auch etwas mit Ungehorsam zu tun. Weil Gott hat ihnen gesagt, hey, ich führe euch in ein verheißenes Land. Ich führe euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Aber sie sagten, danke. Wir gehen lieber zurück. Wir möchten lieber zurückgehen nach Ägypten, weil da ist uns ja gut gegangen. Das geht uns viel zu lange, das mit dem verheißenen Land und so, das ist gut und recht, Gott. Aber nein, eigentlich möchten wir lieber zurückgehen. Und diese Haltung der Unzufriedenheit hat sie letztlich aber nicht zurück nach Ägypten gebracht, sondern in eine 40-jährige, trostlose Wüstenzeit. Und darum sagt Paulus, hört auf mit dem Gemotze, hört auf mit dem Gemurre, weil es tut euch nicht gut. Es bringt euch nicht weiter, es schadet auch eurer Gemeinschaft. Und warum ist das Motzen so falsch? Weil wir letztlich damit auch Gottes Liebe in Frage stellen. Unzufriedenheit ist so eine Form vom Unglauben. Wenn wir unzufrieden sind, denken wir in unserem Herzen, ich habe so einen Eindruck, Gott meint es nicht gut mit mir. Es führt dann auch oft auch zum Ungehorsam. Wir denken, nein, diesen Weg will ich jetzt nicht mehr weitergehen. Ich will was anderes. Und Paulus sagt, hey, nehmt euch Jesus zum Beispiel. Er hat nicht gemotzt, dass sein Vater ihm den Auftrag gab, am Kreuz zu sterben. Er war seinem Vater im Himmel gehorsam. Er vertraute darauf, dass Gott trotz allem Leid einen guten Plan hat. Und Paulus schreibt dann am Ende vom Philipperbrief, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und er schreibt dann, egal ob er gerade Mangel hat oder Überfluss, er war einfach zufrieden, unabhängig von seinen Umständen. Und finde ich ganz interessant, dass er sagt, ich habe gelernt, ich habe Zufriedenheit gelernt. Anscheinend kann man lernen, zufrieden zu sein. Und wir denken oft, ja, Unzufriedenheit, das ist ein Gefühl, da kann ich nichts dafür. Es überkommt mich einfach. Ich stehe einfach am Morgen auf, habe eine schlechte Laune, dann muss ich einfach mal motzen, es muss einfach mal raus. Ich denke, wenn man Teenager ist, ist das normal, gell? Da kann man vielleicht wirklich nichts dafür. Gell? Da gibt es gewisse Hormonumstellungen, aber gell, wir als Erwachsene können es nicht einfach entschuldigen und sagen, ja, es kann nichts dafür, ich bin einfach so ein bisschen negativ drauf, so bin ich halt. Es kann nichts dafür. Und Paul sagt, nee, hey, da kann man was lernen. Ich habe es auch gelernt und ich sage euch, ihr könnt es auch lernen. Ich habe Zufriedenheit gelernt und egal wie die Umstände sind, ich kann zufrieden sein, weil ich gemerkt habe, Jesus selber ist bei mir und er macht mich stark. Und er hat nicht über seinen Mangel gemotzt, sondern war dankbar dafür, das, was Gott ihm schenkte. Und es ist auch ganz spannend, er schreibt ja den Brief aus dem Gefängnis raus, also er hätte vielleicht auch Grund zum Klagen und zum Motzen, aber er sagt ganz oft, hey, ich habe Grund zum mich freuen. Und Motzen ist übrigens etwas anderes als Klagen. Ich glaube, das ist noch wichtig zu unterscheiden, weil manchmal verstehen wir Gott wirklich nicht mehr. Wir verstehen nicht, warum wir krank geworden sind, vielleicht chronisch krank, warum eine geliebte Person sterben musste. Und ich glaube, dann dürfen wir mit unserem Frust auch zu Gott gehen. Ich glaube, dann müssen wir nicht ganz verkrümmen und wir probieren künstlich irgendwie fröhlich zu sein, sondern Gott sagt, nein, du darfst mit deinem Kummer, mit deiner Klage, darfst du zu mir kommen. Du darfst bei mir dein Herz ausschütten, du darfst klagen. Das ist was anderes als Motzen und Murren. Motzen und Murren ist mehr so eine chronische Haltung Gott gegenüber. Aber du darfst mit deiner Klage zu Gott gehen. Nur wenn die Klage chronisch wird, wenn wir nicht mehr aus dem Klagen rauskommen, dann wird es auch ungesund. Und dann sagt Paulus, ich warne euch auch vor Streitsucht. Das ist eigentlich auch ein komisches Wort, Streitsucht. Wer ist schon süchtig nach Streit? Also Schokoladensucht, das könnte ich jetzt gut nachvollziehen. Warum nicht schokoladensüchtig sein, aber süchtig nach Streit? Das gleiche Wort können wir auch mit Rechthaberei übersetzen. Rechthaberei heißt ein bisschen, ich will nicht nachgeben, ich will Recht haben. Es geht mir um das Prinzip und dadurch wird aus dem Miteinander auch in der Gemeinde schnell ein Gegeneinander. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Und Hauptsache, ich habe Recht. Und auch hier hilft uns das Beispiel von Jesus. Er wurde zu Unrecht verurteilt. Das war total falsch. Wir wissen alle, er hat nichts Falsches gemacht und wurde trotzdem verurteilt zum Tod. Das war absolut falsch. Das war großes Unrecht. Aber anstatt auf sein Recht zu pochen, ließ er sich kreuzigen und starb für uns. Jesus hat gesagt, nee, ich gebe mein Recht auf, weil ich weiß, mein Vater im Himmel, er kümmert sich um mein Recht. Gott selber hat sich auch um die Rechte von Jesus gekümmert. Er hat ihn nach dem Tod wieder auferstehen lassen und hat ihn wieder zu sich in den Himmel geholt. Und Gott will sich auch für dich und dein Recht einsetzen. Du musst dich nicht selber darum kümmern, immer Recht zu haben. Gott selber will sich für dich und dein Recht einsetzen, er will für dich kämpfen. Und Respekt und Ehrfurcht vor Gott kann auch so aussehen, dass du sagst, Gott, ich beuge mich vor dir, ich gebe dir mein Recht ab, kümmere du dich doch darum. Und Paulus sagt, nicht motzen, nicht streiten, tadellos leben sollt ihr, so wie Jesus. Er lebte tadellos, weil sein Vater musste ihn nie tadeln. Wir lesen nie im Neuen Testament. Und Gott schimpfte mit Jesus und sagte, Jesus, was machst du da für einen Unsinn? Jesus, warum? Lesen wir nicht. Wir merken, sondern Jesus lebte ein tadelloses Leben. Und das ist ein sehr hoher Anspruch, den Paulus da an uns stellt. Wer kann schon tadellos leben? Aber Paulus wird die Philipper anspornen. Er will sie motivieren und sagen, hey, ich will nicht, dass ihr euch einfach ausruht und euch einfach zufrieden gebt mit dem, was ihr schon erreicht habt. Weil so schnell haben wir das Gefühl, ja, also so schlecht bin ich gar nicht. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe noch keinen Rausch gehabt, keine Drogen genommen, kein Ehebruch. Also eigentlich könnte Gott doch zufrieden sein mit mir. Aber Paulus sagt, hey Freunde, das Vorbild, das ist Jesus. Mit dem dürft ihr euch gern vergleichen. Ihr sollt so werden wie er. Ihr sollt jeden Tag ein kleines bisschen ähnlicher werden wie er und euch nicht einfach ausruhen mit dem, was ihr schon erreicht habt. Paulus sagt dann auch, lasst euch nicht vom Bösen beeinflussen. Und wie macht das Böse das? Ich denke, das Böse wird uns oft genau in diesen Punkten beeinflussen, die Paulus angesprochen hat. Es wird uns anstiften zum Motzen, es flüstert uns ein, ja, du bist echt ein armes Schwein. Dir geht es echt schlecht. Du hast Grund zu motzen. Wenn Gott gut wäre, dann würde es dir nicht so dreckig gehen. Ich an deiner Stelle würde mich mal bei Gott beschweren, mal ein bisschen rummotzen. Das hilft immer. Das ist auch dein gutes Recht. Und das Böse wird uns auch einreden. Du bist im Recht. Ja, so das musst du dir nicht gefallen lassen. Auf gar keinen Fall. Steh auf, kämpf für dein Recht. Und zwar verbissen. Geh vor Gericht. Mach einen Prozess am besten noch. Und das Böse wird uns auch einflüstern. Du bist genau richtig, du bist gut. So fanatisch, so sein wie Jesus, das muss niemand. Das kannst du eh vergessen. Vergiss es, was? Du willst werden wie Jesus? Das ist unmöglich, das ist ja lächerlich. Was, du, wie Jesus? Nein, also soll das ein Witz sein? Das, hör auf, verglichen mit anderen bist du ein absoluter Musterchrist. Mehr muss niemand. Das wäre alles andere wäre übertrieben, das wäre Fanatismus. Bleib wie du bist, alles in Ordnung mit dir. Und Paulus sagt, hör nicht auf diese Stimme, lass dich nicht davon beeinflussen. Denn wenn ihr nicht motzt, nicht streitet, sondern tadellos lebt, dann sagt Paulus, werdet ihr leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Mitten in einer verdorbenen und heillosen Welt werdet ihr auffallen. Und finde ich ganz interessant, Paulus hatte schon zu seiner Zeit den Eindruck, die Welt ist total verdorben und heillos. Das ist anscheinend nichts Neues. Und wir haben manchmal das Gefühl, ja, es wird immer schlimmer und die Welt wird immer böser und es geht alles den Bach runter. Aber Paulus sagte schon zu seiner Zeit, hey, es ist eine heillose und verdorbene Welt. Und ich glaube, unser Eindruck täuscht, dass die Welt immer schlimmer wird. Sie war auch zu Zeiten von Paulus kein Paradies. Auf jeden Fall macht Paulus deutlich, was unsere Aufgabe als Gemeinde ist. Wir dürfen mitten in dieser heillosen und verdorbenen Welt sein und dort scheinen wie helle Sterne am Nachthimmel. Und Paulus sagt nicht, passt auf, die Welt, sie ist verdorben und heillos, also zieht euch alle zurück in eure frommen Clubs, vielleicht haben wir ein bisschen, ja, hier in das Räumchen wäre gut, gell? Da kann man sich einschließen, zieht euch alle zurück, weil die Welt ist ganz böse und verdorben, sondern sagt, nein, ihr seid mitten in dieser finsteren Welt drin, mitten in den Schulen, mitten in der Arbeitswelt, mitten in der Vereinswelt und das ist auch gut so. Genau dort dürft ihr scheinen, mittendrin dürft ihr ein Licht für Jesus sein. Genau das haben wir auch an unserem Gemeindewochenende erlebt. Wir waren im Juni auf einer Gemeindefreizeit. Wir haben ein Wochenende miteinander gemacht. Wir waren zweimal in einem frommen Haus, also christliche Führung, und haben uns dann entschieden, komm, wir gehen in ein Haus in der Nähe, das spart uns ein bisschen Anfahrtsweg, und haben ein Jufa-Hotel ausgewählt in Montafon, irgendwo in Österreich, Vorarlberg. Und haben ein gutes Wochenende gehabt, hatten am Sonntag als Abschluss einen Gottesdienst und haben uns dann alle gefreut auf das gemeinsame Abschlussmittagessen. Und nach dem Gottesdienst kommen wir so in den Speisesaal und denken, ja, ist komisch irgendwie. Da herrscht einfach gähnende Leere, es ist so ruhig, kein Personal schwirrt rum, kein Koch, keine Serviertochter, gar nichts, das Buffet ist leer. Und ich habe gedacht, ja, ist irgendwie komisch irgendwie. Gell? Haben immer noch gehofft, gedacht, ja gut, vielleicht, gell, die Österreicher sind spontane Leute. Vielleicht plötzlich kommt noch ein Essen angeschwirrt, angeliefert oder so. Aber irgendwann haben wir realisiert, es gibt für uns hier kein Mittagessen. Der Hoteldirektor hat einfach unsere Bestellung vergessen. Wir haben es gebucht, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe ihn auch selber gezweifelt, ja, habe ich ihm wirklich gesagt, wir wollen Mittagessen, habe ich das geschrieben, habe dann gemerkt, ja doch, ich habe meine Mails einmal gecheckt, gesehen, ja doch, wir haben das bestellt, wir haben das Mittagessen bestellt, aber er hat einfach vergessen. Und da sind wir als Gruppe, 45 Leute, alle haben Hunger, da stehen wir, gell? Eine ungemütliche Situation und ich glaube, wir alle hungrig, also ich schon, oh, wo ist das Buffet, wo ist das Essen? Und ich glaube, wir hätten alle Grund gehabt zum Motzen. Wir hätten nicht sagen können, ja, also das geht ja gar nicht. Wie kann man eine ganze Gruppe vergessen? Also wie kann man 40 Leute einfach hier ohne Essen, und wir hätten auch sagen können, das ist eine Sauerei, das ist eine Schlamperei, das habe ich ja noch nie erlebt. Aber ich fand es absolut vorbildlich, gell? Niemand von unserer Gruppe hat gemotzt, also mindestens ich habe nichts gehört. Niemand hat sich beschwert, niemand hat gemotzt. Es war absolut vorbildlich, ganz im Sinn von Paulus. Und ich denke, wir hätten auch auf unser Recht pochen können. Wir hätten auch einem Hoteldirektor sagen können, hör zu, hier, schwarz auf weiß, wir haben eine E-Mail, wir haben bestellt, wir haben das Recht auf das Mittagessen und du lieferst uns jetzt sofort das Mittagessen, ist egal wie. Wenn es sich auch was kostet, wir haben das Recht darauf. Wir pochen auf unser Recht, wir bestehen darauf, wir haben bestellt und du lieferst uns. Aber da haben wir gemerkt, es macht keinen Sinn, weil er kann auch nicht aus irgendwoher, gell, einfach 40 Essen aus dem Boden stampfen. Und haben wir dann gemerkt, nee, das hilft auch nicht, wenn wir auf unser Recht pochen. Und wir haben dann einfach eine Verabschiedung gemacht, alle Leute hungrig nach Hause geschickt, gell, aber man kann ja, sind alles erwachsene Leute, gell? Essen gibt es überall, war jetzt auch nicht so tragisch. Und unsere Reaktion hat den Hoteldirektor einfach sehr erstaunt, das hat ihn echt ins Nachdenken gebracht, weil so etwas hat er noch nie erlebt. Weil auf Google hat er so eine Plattform, gell? Da kann man ihn bewerten und da wird gemotzt ohne Ende. Hätte ich es vorher gelesen, wäre ich vielleicht gar nicht dahin gegangen. Da wird so viel gemotzt, da schreiben Leute, das Essen ist schlecht und das Personal unfreundlich und die Zimmer sind dreckig und die Kinder sind laut und was und wie. Da wird alles zerrissen, da wird gemotzt. Das kennt er, der Hoteldirektor, der ist gewohnt. Es wird gemotzt, was das Zeug hält. Aber dass jemand einfach freundlich bleibt, ruhig bleibt und sich anständig verabschiedet, das war total neu für ihn. Ich glaube, das war für ihn wie ein Stern im Funkeln in tiefster Nacht. Es war ihm nirgends recht. Er hat gesagt, ja, ich glaube, jetzt muss ich zum Priester, ich muss beichten gehen. 40 Leute hungrig zurücklassen und ich konnte ihm sagen, nee, du musst nicht zum Priester gehen, du kannst direkt zu Jesus gehen. Du kannst mit ihm reden, du kannst mit ihm beten, du kannst ihm sagen, hey, Jesus, tut mir leid, ich habe die Gruppe versemmelt. Konnte ihm schon mal ein bisschen entlasten. Und als ich dann später noch mal vorbeifuhr, gell, jemand von uns hat was liegen gelassen, ich muss die Funkgegenstände abholen, und hat der, kaum kam ich rein, ah, so, mein Freund, komm rein, und will schon einen Kaffee und so. War immer noch sehr freundlich gestimmt. Ich glaube, das hat sich echt daran erinnert. Und genau, ich glaube, das ist genau das, was Paulus meint, andere sollen merken, dass wir erlöst sind. Andere sollen erleben, dass wir eben nicht motzen, auf unser Recht pochen und uns vom Bösen beeinflussen lassen. Ich glaube, das bringt die Welt ins Nachdenken. Das bringt unsere Mitmenschen ins Nachdenken. Und Paulus fordert die Philipper aber nicht nur heraus, so zu leben wie Jesus. Er macht ihnen auch Mut. Sie haben das auch schon gelesen. Er sagt nämlich, Gott selbst ist ja in euch am Werk, macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Also er sagt nicht, wir müssen uns jetzt krampfhaft bemühen, so zu werden wie Jesus, sondern er sagt, nein, Gott selbst ist in unserem Werk. Und wir haben die Entscheidung, wir können uns vom Bösen beeinflussen lassen oder uns dafür entscheiden, dass Gott in uns wirken kann. Und Ehrfurcht und Respekt bedeutet, ja, Jesus, ich will, dass du mich veränderst. Ich will auf dich hören. Ich will das tun, was du möchtest. Ich will nicht motzen. Ich will nicht streitsüchtig sein. Danke, dass du in mir an der Arbeit bist. Und ich wünsche euch schöne Sommerferien, wenn ihr Sommerferien habt. Und denkt daran, gell, wenn ihr irgendwo hingeht, gebucht habt, vielleicht gell, vergisst man euch auch. Oder das Zimmer ist nicht sauber. Oder das Essen stimmt nicht. Der Strand ist dreckig. Da gibt es viele Quallen. Was auch immer geschehen kann im Urlaub, denkt daran, nicht motzen. Das macht einen großen Unterschied. Und Jesus hilft euch dabei. Ich möchte gerne mit uns beten. Und Jesus, ich bin so froh, dass du am Kreuz gesagt hast, es ist vollbracht. Du hast alles gemacht für uns. Du hast die Strafe auf dich genommen. Nicht wir müssen unsere Rettung schaffen, sondern du hast für uns bezahlt. Aber danke, dass wir jeden Tag ein bisschen dir ähnlicher werden dürfen. Danke, dass du in unserem Werk bist. Danke, dass du uns auch immer wieder bewahrst, dass wir auf die Stimme vom Bösen hören, dass wir anfangen zu motzen und zu streiten. Danke, dass wir dir nacheifern dürfen. Danke für dein Vorbild. Danke, dass du mit uns mitgehst, auch in die kommende Woche und auch in diese Sommerferien. Amen.